das ist richtig schlimm.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur 59. Folge vom Counter-Cockwise Podcast. Wir melden uns nach einer längeren kreativen Pause zurück mit frischen Ideen und neuer Energie und gucken mal, was so dabei rauskommt. Hallo David, wie geht es?
Hallo, ich bin David Bott Nummer 378. Ich bin für David hier, weil David an AstraZeneca gestorben ist. Nein, ich wurde von vorne darauf hingewiesen, dass es wirklich sehr witzig ist, dass die letzte Folge ich quasi über meine Impfung geredet habe und danach lange keine Folge mehr kam.
Oh, habe ich so gar nicht bedacht. Ja, da hat sie vollkommen recht. Geil.
Also, nee, mir geht's gut. Weiterhin auch alles super im Impfboot und so weiter. Es ist tatsächlich gewesen, weil Daniel umgezogen ist, dass wir so lange keine Folge gemacht haben. Also die Pause liegt am, ja, wie auch immer.
Ja. Es ist lange her. Ja, wirklich. Und ich habe es gerade David schon im Vorgespräch gesagt, dass man würde jetzt denken, ja, umgezogen und so, das ist doch in maximal einer Woche gemacht oder so. Ja, aber ich habe es nicht besonders klug gemacht. Ich bin besonders clever dieses Mal. Ich bin nämlich schon ein paar Mal umgezogen. Und ich dachte, dieses Mal mache ich so, dass ich mir vorher Zeit nehme. Ich hatte schon die Schlüssel für die neue Wohnung einen Monat im Voraus. Und dann schön alle paar Tage mal so ein bisschen eine Autoladung, Kisten rüberbringen oder hier und da mal ein größeres Teil rüberbringen, weil man ja auch unter Corona-Bedingungen nicht so gut einen großen Umzug machen kann, wo man dann irgendwie alle seine Freunde rekrutiert, einem schleppen zu helfen oder so. Deshalb wollte ich das halt klein halten und dafür ein paar Mal machen. Das führt dann aber nicht dazu, dass es dann insgesamt entspannter ist, sondern dass dann statt den 2-3 Tagen, die normalerweise scheiße sind, dann der ganze Monat scheiße ist. Und dementsprechend hatte ich nicht so den Kopf und auch oft nicht so das Setup, um Podcasts aufzunehmen, weil ja dann irgendwann auch Sachen in Kisten verstaut waren und so weiter. Naja, aber jetzt bin ich in der neuen Wohnung und es ist alles geil und kommt langsam zusammen. Ein paar Sachen sind immer noch zu machen, aber ja, es ist schon sehr schön auf jeden Fall.
Also, pass auf, das Ding bei Umzügen ist, ich meine, wir haben gerade auch im Vorgespräch darüber geredet, dass das jetzt dein 20. Umzug war. Glückwunsch übrigens. Gibt's dazu einen Sekt dann irgendwie oder, nee.
So eine Armbanduhr oder so, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Wir hören ja beide Porn, glaube ich, also Podcast ohne richtigen Namen. Und da habe ich eine Sache mitgenommen, oder beziehungsweise habe ich eine Sache gehört, die ich mal so von dir wissen wollte. Und zwar wurde dort gesagt, dass man, wenn man ab einem bestimmten Alter noch Freunde rekrutiert, anstatt sich einfach ein Umzugsunternehmen zu holen, also wenn man quasi aus dem Studentenalter raus ist und schon eigenes Geld verdient, dass man dann eigentlich schon ein ziemliches Arschloch ist. Wie stehst du dazu?
Genau die Folge habe ich auch gehört und dieses gleiche Statement habe ich tatsächlich auch schon aus anderen Ecken gehört. Ich finde, das ist natürlich schon sehr drastisch. Also ist es so, dass, weil ich ja jetzt schon ein bisschen Umzugserfahrung habe, sind meine Umzüge auch immer ziemlich gut organisiert. Und dass, als ich dann mal Freunde bestellt habe, um schleppen zu helfen, dann war das ohne Witz, ohne Übertreibung, in unter einer Stunde war das gegessen. Und ich finde, dafür ist das dann auch okay, zumal ich auch immer wieder zu Umzügen bei meinen arbeitenden, berufstätigen, geldverdienenden Freunden bestellt werde und so. Also ich weiß nicht, ich finde das in Ordnung, solange man halt irgendwie körperlich fit ist und in der Lage, das zu machen, ohne sich irgendwie in Gefahr zu begeben oder so. Ich glaube, es kommt halt drauf an, wie man so dazu steht und wie so der Freundeskreis ist. Also, weil, so verschiedene Leute definieren ja Freundschaft unterschiedlich und haben eben auch unterschiedliche Beziehungen zu ihren Freunden. Und bei mir sind das schon Leute, wo wir uns halt gegenseitig, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, halt bei allen möglichen Sachen helfen. und da auch irgendwie nicht, weiß ich nicht, im Kopf haben, eine Gegenleistung zu verlangen. So, wenn ich dir jetzt helfe, musst du mir aber nächstes Mal auch helfen oder so. Das macht man einfach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei anderen Leuten eben vielleicht dann einfach eine andere Beziehung zu den Freunden ist oder so. Also mich stört das auch überhaupt nicht, jetzt noch Leuten, die so alt sind wie ich oder älter und gutes Geld verdienen, beim Umziehen zu helfen. Weiß ich nicht. Es ist ja auch wirklich schweineteuer. Ne, so ein Umzug kostet ja, weiß ich nicht, locker 1.000, 2.000 Euro, je nachdem, wie viel Zeug du hast und in welchen Stock du ziehst und so.
Du, das sind, also wie gesagt, ich bin einmal in meinem Leben umgezogen und das war mit der Familie und der Igel wohnt jetzt hier erstmal die nächsten, nein, mal gucken.
Aber wie siehst du das denn? Würdest du da den Kollegen vom Porn-Podcast zustimmen oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da von den Preisdimensionen sowas von keine Ahnung und auch im Prinzip, also ich fand zumindest die Argumentation einigermaßen schlüssig, dass natürlich ist Arbeit, dass man natürlich, wenn man im arbeitstätigen Alter ist, die anderen Leute natürlich auch ihrer Arbeit nachgehen und dementsprechend man nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt das Coolste ist, am Wochenende nach einer harten Arbeitswoche irgendwie um 8 Uhr morgens bei einem vor der Tür zu stehen und da Sachen hochzuschleppen. Aber ich sag mal so, natürlich bei Freunden, da sehe ich da auch kein Problem tatsächlich, dass da dann auch, also dass man sich dann gegenseitig hilft, wenn halt die Hilfe gebraucht wird. Ich fand's auch sehr drastisch formuliert. Ich konnte allerdings natürlich auch in einem anderen Kontext seine Argumentation insoweit nachvollziehen, dass man natürlich als sehr beschäftigter und berufstätiger Mensch auch nicht unbedingt seinen Samstag morgen oder auch seinen gesamten Samstag so verbringen möchte.
Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Also zumindest in meiner Erfahrung und in meiner in meinem, weiß ich nicht, Horizont, gehört das halt einfach dazu, so Freunden beim Umzug zu helfen. Und ich mache das auch ganz gerne. Mir macht das Spaß. Ich weiß es nicht, ich mache ja auch gerne Sport und bewege mich gerne. Ich habe eigentlich gar kein Problem damit, Sachen durch die Gegend zu schleppen. Im Gegenteil. Also, wenn ich dann auch noch irgendwie einem Freund oder Bekannten irgendwie einen Gefallen tun kann und ihm Geld sparen und das Leben ein bisschen erleichtern kann, dann finde ich das echt vollkommen in Ordnung. Das macht mir gar nichts aus, da gefragt zu werden.
Also muss Einkäufe hochtragen für dich quasi so das Highlight der Woche sein, wenn ich das richtig raushöre.
Oh, geil. Ey. Heute war ich zum ersten Mal hier zu Fuß einkaufen, quasi zur neuen Wohnung bei einem, bei eben dem jetzt nächsten Supermarkt und so. Und das ist schon weiter. Also da war vorher der Supermarkt näher. Ich bin dann mal ohne Auto los und habe die Sachen zurückgeschleppt und so. Ja, da ist dann auch, wenn man im dritten Stock wohnt, hat man dann auch nicht mehr so viel Bock. Aber ja, auch das irgendwie, weiß ich nicht, so körperliche Anstrengung macht mir echt nichts aus. Finde ich in Ordnung.
Weißt du, ich habe den Traumjob für dich gefunden. Hast du schon mal von diesem kleinen Startup-Unternehmen namens Flaschenpost gehört?
habe ich in der Tat von gehört, ja. Wenn ich noch Student wäre, ich glaube, das wäre tatsächlich ein Job für mich gewesen, ja. Außer, dass ich keinen Führerschein hatte, daran wäre es gescheitert, aber ansonsten...
Nein, du hättest einfach die Kisten wie einen Rucksack genommen und dahingeschleppt, so wie in Death Stranding quasi.
Ja, ganz genau. Ja, nee, ich habe ja auch während des Studiums, um mir mein Studium zu finanzieren, zeitweise als Möbelpacker gearbeitet.
Okay.
Und das fand ich auch echt immer voll okay. Das Problem da war nur, das waren dann natürlich auch Privatpersonen, die dich angeheuert haben. Und manchmal ist alles cool und du kommst dahin, alles ist gepackt, alles ist organisiert und es gibt sogar noch ein Brötchen oder so für zwischendurch. Und manchmal ist es aber überhaupt nicht so und du kommst in diese Wohnung und die sieht halt noch so aus, als würde da gerade jemand drin wohnen, weißt du? Am Morgen, du kommst um 8 Uhr dahin und der Umzug soll losgehen und da ist noch nichts in irgendwelche Kisten verpackt. Das ist halt auch schon alles passiert. Ich meine, da ich pro Stunde bezahlt wurde, war mir das dann auch egal, dass ich dann noch daneben sitzen und denen beim Packen zugucken musste oder so. Aber ist natürlich trotzdem nervig, wenn du weißt, okay, der Tag heute ist komplett gelaufen erstmal.
Ja, klar. Das auf jeden Fall. Ach ja.
Aber ich glaube, die Flaschenpostkollegen haben auch richtig Stress, oder?
Also ich habe zumindest gehört, dass in den Lagern Amazon-ähnliche Zustände herrschen tatsächlich. Also dass da, dass es da wohl diverse Meldungen gab, anonym natürlich, die darauf hinwiesen, dass das echt kein geiler Arbeitsplatz ist. Ich glaube, die Fahrer haben es einigermaßen besser von dem, was ich so mitbekommen habe. Aber ja.
Okay. Weil da denke ich mir eher so von wegen, es ist irgendwie, man sollte sich schämen, so paraphrasiert, als erwachsener Mensch Leute zum Umzug zu bestellen, Freunde zum Umzug zu bestellen. Ich finde es eigentlich irgendwie viel verwerflicher, wenn jemand, der theoretisch selber in der Lage wäre, sich seine Wasserkisten hochzuschleppen, dafür dann Flaschenpost anruft. Weiß ich nicht. Ich meine, andererseits, natürlich haben die Leute dadurch einen Job und die hätten keinen, wenn das keiner in Anspruch nehmen würde. Aber trotzdem, also wenn ich Flaschenpostbote wäre und die Sachen da ächzend in den dritten Stock schleppe und da steht ein junger, kräftiger Mensch, der das genauso gut selber hätte machen können, dann würde ich mich auch ein bisschen verarscht fühlen, glaube ich.
Ja, Daniel, das ist sehr ableistisch von dir, weil nur weil der Mensch jung ist, heißt es nicht, dass der Mensch gesund ist und das auch kann. Also wirklich.
Ne, deshalb habe ich ja in der Einleitung dieser Rede deutlich gesagt, dass wenn die Person das genauso gut selber machen könnte.
Ja, aber du kannst ja Menschen nicht Behinderungen ansehen. Das ist ja das Tückische.
Das stimmt, aber wenn der jetzt, weiß ich nicht, vielleicht komme ich ja da hoch und es ist gerade ein warmer Sommertag und der hat einen Tanktop und Shorts an und sieht fit und durchtrainiert aus. Klar kann der trotzdem immer noch krank sein oder so, aber ja.
Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ich wollte dich nur ein bisschen necken. Wir haben ja schon lange nichts Anstößiges mehr gesagt. Schnitt oh gegen Ende des Podcasts haben wir einfach die Schatulle der Pandora komplett geöffnet und entleert.
Ja, war das der was war ich denn so? Jetzt habe ich völlig mitten im Satz den Faden verloren. Cool. War das die Überleitung quasi zum versauten, zum FSK 18 Teil?
Ich habe tatsächlich keinen FSK 18 Teil, um ehrlich zu sein. ich weiß auch nicht, Daniel. Ich habe nicht so wirklich viel FSK 18, über das ich gerade reden kann, weil es passiert halt auch einfach. Also im Prinzip haben wir die besten Voraussetzungen, weil wir schon lange nicht mehr miteinander geredet haben, um diesen Podcast aufzunehmen, weil auf der anderen Seite ist halt wirklich, also du bist umgezogen, klarerer, damit haben wir jetzt irgendwie knapp 10 Minuten gekillt, aber ansonsten, klar, wir könnten über die weltpolitische Lage reden, aber ich weiß nicht, ob davon nicht Menschen eh schon mehr als genug haben momentan.
Ja, das ist auf jeden Fall die Büchse der Pandora. Aber so von wegen, gerade passiert nichts FSK 18-mäßiges, vielleicht, aber ich habe in letzter Zeit öfters mal beim Spazierengehen Leute gesehen, das war dann ganz oft irgendwie ein Mann und eine Frau, meistens jünger, die gerade da auch spazieren gingen und das sah oft so aus, als wären die gerade irgendwie auf einem Tinder spazieren gehen Date oder so.
Das Ach so, okay, wow, ich dachte jetzt, als hätten die gerade gefickt.
Ich sehe halt öfters Leute in Gebüschen ficken einfach im Moment, geht dir das nicht so?
Nee, dafür ist das Wetter gerade noch nicht, glaube ich, gut genug bei mir. Aber ich dachte halt wirklich, wo du sagtest, FSK 18 Teil und dann Wald und dann ja meistens ein Mann und eine Frau und ich dachte mir so, ja okay, wow, in was für Wälder geht der Mensch, aber das war ja eine komplett andere Richtung.
Ja, die deutsche Amateur-Pornoszene arbeitet halt hauptsächlich bei mir im Wald um die Ecke.
Die deutsche Amateur-Pornoszene arbeitet vor allen Dingen hart. So, was ist das mit, also ich sehe das ja auch öfters mal in so Twitter-Bubbles oder so, dass Sachen geliked oder geteilt werden oder so. Und es gibt Menschen, die momentan tindern und ich verstehe einfach nicht, also klar. Voll.
Ich habe im Podcast von Donny O'Sullivan, den ich übrigens sehr empfehlen kann, sein Solo-Podcast, da hat er halt erzählt, dass er Kumpels hat, die ihm halt sagen, dass die im Moment mehr Sex haben als je zuvor, also über, ne, so One-Night-Stands über Tinder. So, die treffen sich dann und, also hat jetzt ein Kumpel ihm spezifisch erzählt, die treffen sich, dann gehen die eine Runde spazieren, ein bisschen quatschen und dann gehen die zum Bumsen nach Hause. Das passiert sehr regelmäßig.
Okay, finde ich, kritisch in der momentanen Situation. Also
hat das nicht irgendwie sogar bei irgendeiner regierungsoffiziellen Ankündigung, wo auch Corona-Maßnahmen und so verlautbart wurden, wurde doch auch gesagt von wegen, dass die Leute, bevor sie Sex bei einem Date haben, sollen sie doch bitte duschen gehen, der Sicherheit halber und so?
Also davon habe ich jetzt nichts mitbekommen, aber okay, pass auf.
Generell übrigens zu empfehlen von einem One-Night-Stand, aber...
Ja, klar, nein, aber pass auf, das, was ich jetzt gerade nicht verstehe, also ich verstehe, dass man momentan nicht viel machen kann, wenn man Dating betreiben möchte, weil halt einfach viele Dinge zu haben oder halt Sachen ein bisschen komisch sind und aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt, ich weiß nicht, ob mir ein Date ist, also das klingt jetzt hart, aber ich weiß nicht, ob ich momentan so Bock drauf hätte, mich mit jemandem zu treffen, dann vorher irgendwie einen negativen Corona-Test zu machen, oder also einen Corona-Test generell zu machen, der dann hoffentlich auch negativ ist, sich dann zu treffen und dann, keine Ahnung, so ein bisschen Angst schwebt er ja noch in der Luft mit und Aerosole. Wenn man
ja, bei
dann
dir,
in die Wohnung des anderen geht.
Ja, bei dir schwebt da die Angst oder das Unbehagen mit, weil du irgendwie das als vernünftiger Mensch so betrachtest und da die Gefahr siehst und deine Verantwortung nicht nur gegenüber deiner direkten Umgebung, sondern eben auch der Gesellschaft als Gesamtes siehst. Aber so geht's halt längst nicht allen Leuten. Ganz viele Leute denken sich halt so, okay, was sind die Regeln? Die Regeln sind, zwei Haushalte dürfen sich treffen, alles klar, ich und mein Date sind ein Haushalt, dann machen wir das jetzt, wir verstoßen damit gegen keine Regeln, keiner kann uns irgendwas und ob das dann im Großen und Ganzen vielleicht trotzdem uncool ist und die Verbreitung des Virus fördert, ist den Leuten dann wahrscheinlich relativ egal.
Ach ja, schön, nicht schön, eigentlich richtig scheiße. Also ich meine, ich habe auch tatsächlich schon von Dates gehört, die quasi über Zoom oder was weiß ich, was man für eine Videoplattform benutzt mittlerweile, stattfinden. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz kreativ so ein bisschen. Also dass man halt einfach so ein quasi Treffen macht, aber man ist quasi in der eigenen Umgebung und es besteht kein Zwang oder sonstiges. Und
Das ist durchaus die vernünftige Variante dann, ne? Ist natürlich vielleicht für manche Leute, die bei einem so Face-to-Face-Date dann nochmal extra nervös werden, vielleicht ist das da auch eine schöne Art, diese erste Hürde zu überwinden, das erste Mal Zeit miteinander zu verbringen.
Ja, oder man legt halt sofort auf, weil man merkt, dass der andere Typ die Wohnung komplett anders eingerichtet hat und einem das missfällt oder so.
Ja, muss man natürlich vorsichtig sein, aber du kannst ja auch bei Zoom wie bei allen anderen, kannst du ja auch deinen Hintergrund dann so blurry machen oder ändern oder so. Oder ne, setz dich halt vor eine weiße Wand oder so, wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, dass du nicht wegen deines Einrichtungsgeschmacks direkt gekorbt wirst.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ist das also das mit dem, das mit der weißen Wand, das hat doch nicht jeder diesen Luxus quasi. Einige haben doch einfach irgendwo einen PC stehen und das ist auch der einzige Platz, wo der PC stehen kann. Und dann, wenn das halt auf dein Gina Wild Poster filmt, dann hast du ein Problem. Oder auch ja, nicht. Gut, vielleicht wirst du auch als Connoisseur wahrgenommen der guten alten Zeiten. Ich weiß nicht, gibt's Gina Wild Poster? Ich wusste halt gerade wirklich nicht, was ich sagen. Also ich fühle mich gerade wie ein Opa, der über die alten Zeiten redet.
Das ist so dieses typische Impro-Ding. Du weißt gerade nicht, was du sagen sollst, guckst dich in deinem Zimmer um und nennst halt das Erste, was du siehst, ne?
Nein, Daniel, ich hatte noch niemals, also ich hatte noch niemals solche Poster, ich hatte tatsächlich noch niemals solche, das klingt jetzt wirklich, als würde ich das ironisch sagen, ich hätte wirklich noch nie solche Poster hier hängen oder sonstiges, weil ich das immer irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal einen Kumpel, Präteritum, der es total cool fand, sich als er, was weiß ich, 16
oder... Das war übrigens das Perfekt, aber...
Ich hatte mal einen Kumpel. Das meinte ich damit. Der ist nicht mehr mein Kumpel, das meinte ich damit.
Ach so, ja, okay.
Und der hatte halt sich, weil das so cool fand mit 16 oder 18 oder irgendwie so, auf jeden Fall, wo man so halt die Teenagerphase, wo man denkt, boah, jetzt bin ich richtig erwachsen und cool und sonstiges, hat er sich halt irgend so ein Billo Kunstnacktkalender aus der Meierschen geholt.
Oh Gott.
Und
aus der Meierschen.
Ja, ja, du weißt doch, da gibt's doch diese Schwarz-Weiß-Kalender, wo
die ach so, die richtig, ästhetisch, so richtig auf Kunst gemacht, halt nicht so einfach Tittenbildchen.
Ja, ja, genau. Und okay. Aber das sollte dann so quasi die Reife ausdrücken und so. Und ich fand das eigentlich immer schon affig, weil ich mir denke, okay, warum hängst du dir sowas ins Zimmer? Also, jetzt mal, selbst wenn du sagst, okay, ich finde das artistisch ansprechend und gut in Szene gesetzt und sonstiges, weil, und wir alle waren nochmal in der Meierschen in der Kalendersektion und wissen ganz genau, dass das eine Lüge ist. Selbst wenn ich das sagen würde, es ist doch, keine Ahnung, das als halbstarker Jugendlicher zu machen, ist halt wirklich so ein bisschen fremdschämig und peinlich und ich will mich auch nicht freisprechen, dass ich andere dämliche Dinge als Jugendlicher getan habe. Aber das war halt so eine Sache, wo ich mir schon damals so ein bisschen an den Kopf gepackt habe und mich gefragt habe, was das soll.
Ja, außerdem kann man ja genauso gut sich irgendwie den Playboy-Kalender hinhängen, ne?
Ja, ich glaube, das ist sogar, na, wobei ist das günstiger? Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch noch niemals einen Playboy gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viel die damals oder heute kosten. Ich sehe immer nur bei MyDeals, ja, dass du den plus minus null bestellen kannst, weil da irgendein Gutschein dabei ist oder so. Wenn man das okay. Abo abschließt. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile ein Teil, also das ist mittlerweile auch passé. Weil ich habe zumindest ich halt, schon lange nicht mehr gesehen.
Ich glaube halt, wenn man sich irgendwie Nacktbilder in die Wohnung hängt, also wenn wir als junge Männer, die auf Frauen stehen, uns jetzt irgendwie Bilder, Pin-Up-Bilder von irgendwelchen Frauen aufhängen würden, ich glaube, das ist weniger, also bei den Leuten, die es tatsächlich tun, ist das weniger aus ästhetischem Empfinden oder für ihr Privatvergnügen, sondern ich glaube, das ist viel eher ein Statement, was es sein soll, dass die Leute, die da reinkommen, dass die direkt einen bestimmten Eindruck von dir bekommen. Also Dicke, ich erinnere mich noch, als ich zum Beispiel, als ich ein junger Mensch war und in einer Band gespielt habe, haben wir einen Proberaum übernommen quasi und da hingen auch so ein paar Pin-Up-Bilder drin. Und die haben wir dann mal hängen lassen, weil wir uns cool und jung und rebellisch fanden und so. Und so ging es bestimmt denjenigen, die den Raum vor uns hatten, auch. Aber das machst du ja nicht, weil du dir immer wieder das gleiche Bild von der gleichen Frau angucken willst. Vor allem in Zeiten, wo man ja doch eher an Bewegtbilder gewöhnt ist als Inspiration.
Also, vielleicht war das früher auch einfach die Monogamie der Wix-Vorlage.
Vielleicht. Meinst du, dass die Leute, die sowas hatten oder haben, sind die, die wirklich treu sein können?
Ich will nichts pauschalisieren hier. Ich würde auch eher sagen, dass solche Menschen, die sich sowas aufhängen, dann eher von einem zum nächsten springen und gar nicht sonderlich darüber nachdenken. Aber ich glaube, solche Dinge stammen auch aus Zeiten, wo man und ich glaube, wir haben schon des Öfteren hier im Podcast darüber geredet, wo man nicht so die Auswahl hatte wie heutzutage.
Auf jeden Fall.
Daher alles genommen hat, was man kriegen konnte.
Ist ja auch so dieses Standardbild, was man, glaube ich, hauptsächlich aus amerikanischen Serien kennt, dass jemand da seinen Spind öffnet und halt auf der Innenseite der Tür hängt dann irgendwie so ein Pin-Up-Ding, ne?
In Amerika? Echt?
Ja,
also,
voll.
Ich hätte jetzt gedacht, also jetzt in Ami-Filmen, die aber auch schon, also sowas wie American Pie wahrscheinlich, oder?
Nö, also gerade so bei so, weiß ich nicht, so Handwerkern bei, in einer Werkstatt oder so, dann, ne, wenn die dann ihre Umkleide hinten haben, das ist, oder im bei so Sportteams oder so.
Ist mir noch nie so aufgefallen, um ehrlich zu sein, aber gut. Ich vor allen Dingen, weil ich halt dachte, so, vor allen Dingen, wenn der Film halt an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, wäre es halt keine Ahnung.
Schwierig.
Ja, eben.
Ja,
wegen der amerikanischen Zensur und ja, sonstigem.
Aber die muss ja nicht nackt sein. Vielleicht ist die ja eine Unterwäsche oder so, die Person auf dem Bild.
Ja, aber da musst du auch aufpassen. Du züchtest so ganz schnell Terroristen ran.
Und für wenn da mal so ein Nippel durchlugt, dann ist auch direkt vorbei, ne?
Aber sowas von. Dann ist hier... Dann sind die Sittenwächter aber ganz schnell in Rage.
Ja. David, aber scheiß mal auf irgendwie Corona und so weiter. Hast du das die allerwichtigste Nachricht des Tages mitbekommen?
Es ist der 4. Mai und es ist Star Wars Tag.
Richtig, und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass sich Bill und Melinda Gates diesen Tag ausgesucht haben, um ihre Scheidung anzukündigen.
Oh, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ist das, kam dir das gerade in einer Tagesschau-Meldung rein, oder?
Boah, das kam gerade in meinem Insta-Feed rein, ehrlich gesagt. Und kann natürlich auch sein, dass es Quatsch oder ein Prank ist, aber ich meine, es ist nicht der 1. April oder so. Ich weiß nicht, ob der 4. Mai auch für so Gags bekannt ist.
Also, das Ding ist halt, ich schaue gerade auf Twitter, der einzig wahren Plattform, wenn es um Neuigkeiten geht. Und wie heißt seine Frau?
Melinda.
Ich finde dazu nichts. Also ich habe hier die neuesten Trends, und vielleicht kann man daran auch festmachen, weil ich habe eh gerade schon gesagt, dass wir 4. Mai aufnehmen. Aber die Trends sind momentan Third Taste of Butter, May the 4th be with you. Klima-Lockdown, First Dates, die einzig wahre Show für Deutsche, Star Wars Day, Mehlwürmer, Lee Ann, Roma, Sturm und Musiala.
Okay, die Hälfte dieser Worte sagen mir nichts.
Warum trennen denn Mehlwürmer? Oh, Mehlwürmer wurden in der EU als Lebensmittel zugelassen.
Ja, geili. Hä, hey, aber gibt's doch schon. Ich habe mir schon mal Mehlwürmer zum Essen gekauft im Supermarkt.
Tja, Daniel, da hast du wohl aus Versehen in die Reptilienabteilung geguckt.
Nee, die waren auch gewürzt und so ansprechend verpackt und wurden als so quasi nachhaltige Proteinquelle verkauft. Aber hier, ich habe gerade mal gegoogelt und also die ersten 10 oder so Hits sind auf bild.de, aber dann kommen noch andere Nachrichtenseiten quasi. Und da steht überall, Bill und Melinda Gates geben nach 27 Jahren Ehe ihre Scheidung bekannt. Und da ist ein Bild von Bill Gates Tochter, die ganz süß ist, ehrlich gesagt.
Ah, Simp.
Erklär mir mal, was Simp ist. Das höre ich in letzter Zeit immer wieder, aber ich weiß es nicht so genau.
Okay, Simp heißt eigentlich nur, also Simp ist quasi das neuartige Wort für White Knight so ein bisschen. Also wenn du Simpen ist eigentlich nur Schwärmen für ein Mädel im Online-Jargon, ja, okay. Wird es aber größtenteils auch so verwendet, dass du sofort als Simp beschimpft wirst, wenn du für eine Frau in die Bresche springst und sie verteidigst in irgendeiner Form.
Okay, gut. Auf jeden Fall ist sie geimpft, das muss man ihr zugutehalten. Gibt es auch eine Schlagzeile hier drüber, beziehungsweise Bilder. Und sie ist verheiratet mit einem Ägypter. Okay, schade.
Okay. Was hast du gegen Ägypter, Daniel?
Oh Gott, ey, die guten alten Out-of-Context-Quotes, ja. War doch mal beim Gag-Reflex, das denen eine Frau geschrieben hatte, die einen Ägypter geheiratet hat.
Ach ja, boah, das war sogar noch, als ich den Podcast gehört habe.
Hörst du den etwa nicht mehr?
Den habe ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben mich an dem Punkt verloren und das ist jetzt einfach eine reine subjektive Sache meinerseits. Sie haben mich an dem Punkt verloren, wo sie angefangen haben, den zu schneiden und diese beschissenen Rattengeräusche reinzuschneiden.
Ah, das gibt's aber nicht mehr. Das haben die 2-3 Mal gemacht und ich glaube, die haben selber gemerkt, dass es scheiße ist und seitdem ist das nicht mehr passiert.
Okay. Also, und ich fand tatsächlich auch ein bisschen so, es hat sich abgenutzt mit der Zeit. Also, man hat gemerkt, dieses dass...
Konzept.
Ja, man hat gemerkt so, dass die Rollen ausgespielt waren, dass man dass man nur so viel aus dem Konzept eigentlich machen konnte in meinen Augen und deswegen hat es mich auch nicht mehr so richtig unterhalten ab einem bestimmten Punkt. Da habe ich es halt gehört, weil es da war und was soll ich sonst auf einer Zugfahrt machen, aber jetzt fahre ich keinen Zug mehr und jetzt muss ich eh wirtschaften mit den Podcasts, die ich überhaupt höre. Deswegen Ja.
Krass, also hörst du jetzt, du läufst ja zu Fuß zur Arbeit meistens, ne?
Ja, oder ich fahre mit einem Arbeitskollegen zusammen zur Arbeit und da ist halt Podcast hören nicht so drin.
Aber wenn du zu Fuß gehst, könntest du da genauso gut Podcast hören.
Ja, das mache ich auch, Aber das ist dann, also meistens reichen dann so die, also meistens reicht dann so Porn oder auch Forn, den ich jetzt auch sehr gerne höre neuerdings, aus, ja. Um das halt vollkommen auszufüllen tatsächlich, weil ich laufe halt nur eine halbe Stunde zur Arbeit und wenn ich dann irgendwie 2 Stunden Podcast habe oder so und davon dann irgendwie 2 Folgen auf einmal, dann reicht das auch aus für so eine Woche.
Ja, okay.
Ja.
Vorn für die uneingeweihten HörerInnen ist übrigens der True Crime Spin-Off vom Podcast ohne richtigen Namen, den ich ehrlich gesagt, boah, ich weiß nicht, ich habe da mal reingehört, beziehungsweise ich habe die ersten 2 Folgen gehört und ich habe da, die haben da ja sich noch eine andere Person zugeholt, eine Frau, die die Recherche macht und die das Ganze dann auch quasi hauptamtlich moderiert. Die anderen sind quasi nur als Gäste da, so ein bisschen vom Feeling her in dem Podcast, ne?
Ja.
Und boah, ich habe das Gefühl, diese Frau hat einfach zu oft Zeitverbrechen gehört und übernimmt quasi komplett die Moderationen und die Ansagen und das Konzept und die Abläufe und so weiter vom Zeitverbrechen. Und das weiß ich, das hat mich irgendwie abgestoßen.
Okay, ich habe Zeitverbrechen ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber ich habe, tatsächlich ist auch irgendwie True Crime was mich nie interessiert hat. Und dann habe ich reingehört und ich dachte mir so, ach ja, die Geschichten, die du erzählt, sind eigentlich ganz cool. Also natürlich auch erschreckend und widerlich zeitweise, weil es halt um echte Verbrechen geht. Aber im Endeffekt sind das dann größtenteils doch ganz interessante Stories. Auch so, dass halt von hinten an der Werdegang des Verbrechers quasi aufgedröselt wird. Ja. Und ich finde es auch tatsächlich von der Recherche her relativ gut und aufgearbeitet alles. Also
ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr detailliert recherchiert und so. Da kann man gar nichts sagen. Boah, apropos True Crime, hast du, erstens finde ich es interessant, dass das ja im Moment voll, also seit einem Jahr oder zwei, voll der Boom ist.
Das ist nicht nur seit einem Jahr, Daniel. Das ist, glaube ich, gefühlt seit 2 oder 3 Jahren.
Ja, habe ich ja gesagt, seit so 2 oder so. Hast du Don't Fuck With Cats gesehen oder davon gehört?
Ich habe davon gehört, ist das nicht quasi die Dokumentation, die gemacht wurde, also die quasi von demselben Typ gemacht wurde, der auch Tiger King gemacht hat?
Oh, ich weiß nicht, wer die produziert hat, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nur, dass ich es absolut fantastisch fand. Also wirklich uneingeschränkte Empfehlung, Don't Fuck With Cats. Halt auch so eine True-Crime-Geschichte über einen Serienkiller und eine ganz, ganz abgefahrene Geschichte, wie es da hinkommt.
Ja, also ich habe auch gehört, dass das sehr gut sein soll. Ich wollte mir tatsächlich auch mal dieses, wie heißt es? Das wurde auch mal in Porn angesprochen, auf jeden Fall. Es gab auch sowas anderes über irgendwie so Kitzeln, genau, über Kitzel-Weltmeisterschaften.
Was?
Und dazu gibt's halt irgendwie auch eine Dokumentation, aber fällt zum Verrecken der Name nicht mehr ein. Natürlich war es irgendwas mit Tickel oder so, aber das war wohl auch so eine Geschichte, die halt so ganz normal anfängt, dass halt einer irgendwie sich so gefragt hat, ja okay, was ist das denn? Und dann so in die Szene reingeguckt hat und dann was wie mit dem Abgrund, je tiefer er reingeguckt hat, desto mehr hat sich da offenbart und desto mehr hat sich da auch aufgetan und das soll wohl wirklich so aufgebaut sein, so von wegen, so denkst du an einer Stelle, ja, das kann nicht mehr, also das kann ja nicht noch verrückter werden oder so und dann wirst du noch überrascht mit ganz vielen anderen Sachen und da mich der Aufbau bei Tiger King auch sehr abgeholt hat, wollte ich da auch nochmal unbedingt reingucken. Das soll auch vor allen Dingen, glaube ich, nicht so lange sein. Ich glaube, das war auch wirklich nur so eine 60 bis 90 Minuten Dokumentation. Aber fällt der Name gerade nicht mehr ein.
Das finde ich sehr angenehm, weil heutzutage in Zeiten von Netflix und generell so Streamingdiensten sind so Dokus ja dann auch oft als Staffeln einfach gemacht und dann hast du 6 Folgen fast einer Stunde oder so. Das ist ja schon voll das Commitment, das zu gucken.
Ja, aber ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel Tiger King letztes Jahr direkt zum Lockdown rauskam. Also ja, Shutdown. Das
war sehr geschickt.
Und das ist quasi, ja, dass der erste Corona-Shutdown oder Lockdown in einigen Ländern, die wirklich Lockdowns machen, dass das quasi dann der Tiger King-Lockdown war. Jeder hat diese Serie einfach geguckt.
Meinst du, die Tiger King-Macher sind für Corona verantwortlich, David? Also die wollten einfach nur, dass die Leute Zeit haben, um ihre Serie zu gucken und dass das sonst gar nicht so ein Hype geworden wäre, aber weil halt alle irgendwie, weißt du, gerade zu Hause waren und Zeit hatten.
Nee, das war ja Bill Gates, deswegen hat sich seine Frau jetzt ja auch von ihm getrennt.
Ja, das kann gut sein. Die wollte nicht gechippt werden und es war einfach so ein bisschen wie bei Breaking Bad. Am Anfang hat sie noch mitgemacht bei seinen dunklen Machenschaften, aber hinterher wurde ihr das alles zu viel und sie konnte es nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren.
Ich meine, pass auf, ich würde Breaking Bad gerne nochmal sehen, wäre es nicht so ein großes Zeitcommitment. Weil ich würde halt wirklich gerne wissen, wie ich die verschiedenen Charaktere mittlerweile sehe. Weil damals hat man es halt geguckt und es war da und man hat sich und man dachte einfach, boah, voll geil, der Typ braut da Sachen zusammen und irgendwann ab Ende der vorletzten Staffel bekommt man so ein mulmiges Gefühl im Bauch und fragt sich so, warte mal, ist er der Böse? Und dann ist die letzte Staffel halt so ganz seltsam, weil davor war das halt, gab's halt immer wieder einen großen Banger am Ende jeder Folge und die letzte ist dann so dunkel und böse und auch so ein bisschen deprimierend irgendwie in ihrem Aufbau und das hat mir dann halt auch nicht so gefallen, beziehungsweise vor allen Dingen der zweite Teil der letzten Staffel.
Aber ganz ehrlich, das ist nicht erst in der letzten Staffel, dass es da wirklich, wirklich düster wird und dass die dunklen Seiten dieser Machenschaften, dieser Aktivitäten irgendwie zum Vorschein kommen. Vielleicht, wenn man das, also ich weiß nicht, wie alt warst du, als du es zum ersten Mal geguckt hast?
Ist eine sehr gute Frage. Wann kam es raus? Weil ich glaube, ich habe tatsächlich so kurz vor Ende der Serie, ich weiß nur, ich habe tatsächlich die erste Folge Breaking Bad und das war nicht die erste Folge, sondern ich glaube irgendeine der zweiten Staffel, habe ich im Chemieunterricht geguckt, weil unser Lehrer uns so erklärt hat, wie Batterien funktionieren, weil es ja die eine Folge gibt, wo Walter und Jesse in der Wüste festhocken die dann quasi die Autobatterie wieder zum Laufen bringen müssen und da erklärt Walter ihm halt so ein bisschen, wie Batterien funktionieren und unser Chemielehrer war einfach der großartigste Chemielehrer, den ich jemals hatte und hat dann einfach das als Aufhänger und Erklärung genommen. Lass mir ja kurz überlegen, kann es sein, dass Breaking Bad schon 10 Jahre vorbei ist?
Ist schon auf jeden Fall fucking lange vorbei, ja. Kann gut sein, also 10 Jahre, durchaus möglich.
Also warte mal.
Ich google es gerade mal.
Auf jeden Fall,
Erstausstrahlung 20. Januar 2008. Und dann gibt es 7 Staffeln, glaube ich. Das heißt 2015.
7? Gab es nicht 5?
Oh, ne, du hast recht, es gab 5. Also war die 2013 vorbei.
Ja, 2013, das war vor 8 Jahren. Da war ich, ja, Anfang 20. Also, ich sag mal so, da habe ich noch nicht so über Moralität in Serien nachgedacht. Und da war Breaking Bad halt auch wirklich so, ja, ballert, ist geil, ich habe Spaß. Ja. Und ich denke nicht allzu viel darüber nach, was dieser Mensch dort gerade tut, sondern da war halt, das war halt so dieses typische Ding von Walter ist der Protagonist, also muss er irgendwie der Gute sein. Klar, natürlich, als er Jessys Freundin ersticken lässt, an ihrem eigenen Erbrochenen, als sie sich überdosiert hat, komm, Alter, die Serie ist 8 Jahre alt, wer bis jetzt noch nicht geguckt hat, und vor allen Dingen ist es in der zweiten Staffel, also bitte.
Ist das schon in der zweiten Staffel? Aber siehst du, dann ist doch da schon, weil du gerade meintest, in der letzten Staffel wird's dann so ein bisschen moralisch.
Ich glaub, nein, pass auf, ich rede nicht von moralisch, ich rede einfach von so düster und deprimierend. Davor gab's auch schon, Walter ist der letzte Wichser, klar, deswegen sage ich ja, ich würde die Serie gerne nochmal gucken, jetzt mit einem anderen Mindset, weil, wie gesagt, damals war es halt so, okay, zweckheilig die Mittel, er lässt die ersticken, YOLO. Natürlich ist das absolut moralisch nicht mit irgendwelchem Moralkompass vereinbar. Aber wie gesagt, man man war da halt noch so drin und man hat das halt noch anders wahrgenommen, diese Serie.
Ja, voll. Ich glaube, das ist generell eine mega spannende Idee oder Beobachtung, dass natürlich, wenn du irgendwie eine Serien, die du gesehen hast, Filme oder Bücher, die du gelesen hast, wenn man die halt nach einigen Jahren sich nochmal vornimmt und dann guckt, wie man das jetzt mit der Person, die man jetzt ist, die man damals vielleicht noch nicht war, wahrnimmt, ist, glaube ich, super spannend.
Also ich meine, zum Beispiel, das ist halt das perfekte Beispiel, seine Frau. Wenn du die Serie geguckt hast und voll drin warst, dann dachtest du dir, boah, die soll nicht so einen Stress machen, die Olle.
Ja,
aber mittlerweile die hat mich
auch hauptsächlich genervt, ja.
Aber mittlerweile guckst du darauf zurück und denkst dir so, boah, Walter ist das letzte Arschloch und natürlich will sie keine illegalen Machenschaften haben in ihrer Familie und so weiter. Und es ist scheißegal, ob er damit irgendwas finanziert und ob die in der Bredouille sind oder so. Weil im Prinzip, er hätte ja auch einfach seinen reichen Freund um Hilfe bitten können. Aber dafür war halt sein Stolz zu groß. Und das ist halt, klar, das ist auch ein Kernpunkt der Serie. Das ist halt sehr stark auch das amerikanische System, von wegen mit ohne Krankenversicherung und sonst was, sehr stark natürlich kritisiert, das auch das kapitalistische System und auch so ein bisschen auch die toxische Maskulinität, die auch dahinter steckt, dass man halt unbedingt selber durchkommen muss und niemals um Hilfe bitten darf als Mann und immer die Familie ernähren muss. Aber wenn du ein Dulli bist, der Anfang 20 ist, dann denkst du da halt noch nicht so tief drüber nach. Das sind halt so Sachen, ja, die mir erst im Nachhinein gekommen sind. Und natürlich weiß ich jetzt noch einige Sachen über die Serie, wo mir dann halt klar wird, okay, das ist eigentlich komplett anders. Und wenn ich die jetzt sehen würde, dann würde ich das wahrscheinlich komplett anders wahrnehmen. Aber das war halt mein damaliger Blick auf diese Serie.
Aber nicht nur aus so, weiß ich nicht, aus so moralischer Perspektive oder so. Das ist ja auch zum Beispiel so mit, wie alt waren wir, als wir zum ersten Mal South Park gesehen haben? 12, 13, 14 oder so. Und vielleicht sogar noch jünger. Und damals war es halt irgendwie, oh, witzig und die, weiß ich nicht, die furzen und der kotzt und so weiter und das ist unterhaltsam. Und dann guckst du es weiter oder guckst es irgendwann nochmal oder entdeckst mit 25 nochmal die dann aktuellen Folgen. Und dir wird dann plötzlich klar, dass jede Folge einfach eine total genial verpackte Gesellschaftskritik an einem bestimmten Aspekt von irgendwas, was in Amerika oder in der Welt nicht gut läuft, ist. Und dass dieses ganze Schweinkram drumherum gar nicht, dass das irgendwie interessanterweise Hand in Hand geht, so.
Also genial verpackt kommt immer aufs Thema an. Es gibt natürlich auch South Park-Folgen, die nicht so
gut
sind, natürlich, wie andere. Im Prinzip würde ich dir da aber auch zustimmen. Ich habe leider irgendwann aufgehört, die Serie zu gucken, auch wenn mir gesagt wurde, dass vor allen Dingen so die späteren Staffeln, die sich halt immer stärker mit dem politischen Umfeld in den Vereinigten Staaten so beschäftigt haben, dass die vor allen Dingen halt dann großartig waren.
Die waren halt, irgendwann wurde es dann wirklich quasi tagesaktuell. Also das, ne, dass genau das, was gerade halt in Amerika politisch passiert ist, dann in der nächsten oder popkulturell oder was auch immer, was gerade halt relevant war und Thema war, dass das dann in der nächsten South Park Folge auf jeden Fall kommentiert wurde.
Ja. Wobei.
Und es ist doch bei zum Beispiel SpongeBob ist es doch auch so, dass man denkt erst, das ist voll die Kinderserie. Aber wenn du das dann als Erwachsener guckst, dann merkst du halt, dass da noch Ebenen drin stecken, die du halt nur als Erwachsener dann verstehst.
Ja, die ersten drei Staffeln. Also das Ding ist halt, die ersten drei Staffeln von SpongeBob, da war ein ganz klarer Writer dahinter und eine ganz klare Idee. Und ab der vierten Staffel haben sie halt einfach versucht, das Gleiche nachzumachen und haben dann auch teilweise so Sachen gemacht. Also ich habe das teilweise schon nicht mehr gesehen, aber ich sehe halt zum Beispiel dann Screenshots davon, wo dann einfach so Ren and Stimpy-Scheiße da drin vorkommt, wo halt einfach irgendwie so ein Daumen komplett anschwillt, weil da so ein Holz-Ding drin ist oder auch ganz viel mit Eiter oder anderem ekelhaften Scheiß ist, wo ich mir halt einfach nur denke, okay, nee, also das würde ich meinen Kindern nicht zeigen, erstens, weil es halt einfach dämlich ekelhaft ist und dann auf der anderen Seite, weil ich das halt auch nicht meinen Kindern guten Gewissens zeigen würde. Natürlich hatte SpongeBob auch schon immer so, ja, fragwürdige Sachen manchmal. Also es gab natürlich auch Folgen, die vielleicht auch für jüngere Zuschauer ein bisschen gruseliger sind. zum Beispiel gibt es eine wunderschöne Folge, wo ich glaube, das war eine Halloween-Folge, wo sich alle in Schnecken verwandeln. Und das ist halt auch tendenziell ja sehr verstörend. Auch wenn das natürlich sehr süß verpackt ist und so weiter in dem Zeichenstil, aber es ist halt dann noch dann sehr die Idee dahinter, so dass das, was so in deinem Kopf sich abspielt, ist dann nochmal es macht Dinge mit dir als Kind, sagen wir so.
Ja. Ey, kann mir eigentlich irgendjemand erklären, was die Rechtfertigung dafür ist, dass Ren and Stimpy bei Nickelodeon, einem Kindersender, lief?
Du, ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach verstörende Scheiße.
Aber anders wirklich? Verpackt, ne? Ich habe das als Grundschüler, weil ich irgendwie, weil meine Mutter arbeiten war und ich alleine zu Hause war in den Schulferien, war ich dann halt irgendwie zu Hause und habe ferngesehen, Grundschüler oder auch Anfang, weiterführende Schule, so 5., 6. Klasse. Und da lief dann halt den ganzen Tag auf Nickelodeon all möglicher Kram, Ren and Stimpy, Pete and Pete und solche, was auch mega verstörend ist und so Kram. Aber Ren and Stimpy ist ja wirklich der Gipfel der Absurdität und des Verstörens. Also keine Ahnung, das hat mich, glaube ich, auch nachhaltig geprägt.
Also ich finde ja Ren and Stimpy so ein bisschen Dadaismus in Reinform.
Ja. Roccos modernes Leben, kennst du das auch?
Roccos modernes Leben hatte aber gefühlt immer noch eine andere, also das war auch seltsam und auch fühlte sich nicht so ganz an wie Kinderprogramm, aber das konnte man dennoch irgendwie als Kinderserie gucken, hatte ich das Gefühl. Also das hat mich als Kind unterhalten und manchmal hat es halt Fragezeichen aufgeworfen, aber im Allgemeinen fand ich es jetzt nicht nachhaltig verstörend. Das waren Sachen, die dich dann halt noch irgendwie verfolgt haben als Kind, vor allen Dingen, wenn Sachen dann nicht hundertprozentig aufgelöst wurden. Aber im Endeffekt fand ich, war das doch eine relativ unterhaltsame Serie.
Aber manchmal auch so ein bisschen Ren and Stimpy Crossover. Mit dem hier Pulvertoast-Mann, war der nicht bei Roccos modernes Leben auch?
Oh, es gab auch so ganz seltsame Sachen da. Stimmt, ist irgendwie auch sehr viel mit Füßen und Zähnägeln und sowas habe ich irgendwie
gerade
im Hinterkopf.
Genau, ja. Also wirklich ganz kranker Scheiße, warum der auf Kindersendern lief. Andererseits ist es wiederum so bekloppt, dass ich auch kein Erwachsener das, glaube ich, angucken würde.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt noch eine Fanbase von Roccos modernes Leben bis heute. Es kam ja sogar tatsächlich ein neuer Film auf Netflix davon raus, wenn ich mich nicht recht entsinne, vor einem Jahr oder zwei.
Ja, siehst du, und ich habe kein Netflix mehr. So ein Mist.
Ja.
Es kam übrigens mal, du liest doch ab und zu mal Manga, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich lese noch die Serien, die ich verfolge, plus eine weitere, die ich jetzt, aber die ist eine limitierte Serie von 12 Bänden. Aber ja, was möchtest du wissen, Daniel?
Hast du mal Blame gelesen?
Blame?
Blame mit M.
Ach, Blame. Sagt mir gerade tatsächlich gar nichts.
Okay, ist der einzige Manga, den ich jemals gelesen habe. Ich hatte irgendwie viele Freunde, die voll auf dem Trip waren und Mangas gelesen und Animes geguckt haben und so weiter. Und konnte mich nichts von packen, außer Blame, was irgendwie so ein Manga ist, der in so einer dystopischen Welt spielt, wo quasi ein Erwachsener zusammen mit einem Kind da durchreist, wie die letzten Überlebenden in so einem Wasteland. Nur ist alles irgendwie so ein bisschen Cyberpunk-mäßig dystopisch, also so riesige, unfassbar große Gebäude und so. Und das ist ziemlich cool. Es geht um irgendwie, weiß ich nicht, der Junge trägt irgendwas in sich, was irgendwelche bösen Mächte haben wollen. Und die sind halt unterwegs, um den in Sicherheit zu bringen quasi. Das fand ich richtig krass. Und da kam auch ein Film auf Netflix, der quasi diese ganze Reihe von Mangas dann in einem Film zusammenfassen will, was ähnlich schlecht geklappt hat wie der Dunkle Turm Film, der halt die ganze Reihe von 7 Stephen King Büchern in einem 90-minütigen Film zusammenfassen sollte.
Aber war das auch eine Realverfilmung?
Der Dunkle Turm oder Blame?
Blame, weil bei der Dunkle Turm
weiß ich auf jeden Fall. Zeichentrick.
Ja, das, okay. Japaner machen das manchmal gerne. sage ich dazu. Aber ja, finde ich auf jeden Fall seltsam, dass man das dann nicht einfach als Anime, wahrscheinlich gab es auch ein Anime, ich weiß es gerade nicht, weil mein Handy nicht so gut funktioniert, wenn wir gleichzeitig telefonieren und ich Sachen google. Frag mich nicht, wieso. Aber ja, auf jeden Fall interessant.
Ich glaube, da hätte man eine geile Serie draus machen können, weil halt die Bilder, das war auch das, was mich so gefesselt hat, die Bilder waren so stark, weil wirklich, du hast dann eine ganze Seite quasi, war ein einziges Panel, wo eine schmale Brücke über ein riesiges Nichts führte, wo dann ganz klein dieser Mann und dieser Junge alleine drüber gehen, und das schafft so eine ganz bedrückende Atmosphäre, also echt cool.
Ja, ich schau gerade. Okay, scheinbar gibt es tatsächlich nur den Film. Das finde ich gerade. Warte mal, ich schau mal eben kurz. Eine Manga-Serie. Aber scheinbar auch sehr wortkarg. 10 Ausgaben gab es davon.
Ja, ja. Und ich glaube, die sind auch vergriffen oder schwer zu bekommen, auf jeden Fall.
Es gab eine neue Edition davon, die 2015 aufgelegt wurde, als neue Ausgabe in Japan. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland dann gemacht wurde. Und es gab scheinbar einen Web-Anime, der 2003 produziert wurde und 6 Episoden à 5 Minuten hatte.
6 Episoden à 5 Minuten? Okay.
Ja.
Das war jetzt nicht so viel.
Ne? Nee, es schien auch nicht so. Also ich meine, scheint auch eine kleine Geschichte zu sein, wenn es tatsächlich so 6 Bände gibt insgesamt. Aber ich glaube auch nichts Großes tatsächlich.
Ich find's auch spannend, wie bei so Mangas, da gibt's ja teilweise dann, oder so eine Anime-Serien, die dann teilweise aus Mangas entstehen, so, weiß ich nicht, One Piece, Naruto, Dragon Ball und so, wo es dann hunderte und tausende Folgen von gibt irgendwann. Das ist krass.
Ja, ich meine, das ist halt so, das wird, mittlerweile ist es ja so, dass, ich glaube, One Piece ist die letzte große Serie, bei denen es noch wöchentliche Veröffentlichungen von Folgen gibt, was dem nicht so ganz entgegenkommt, wenn auch nur jede Woche ein Kapitel erscheint. Dementsprechend zieht sich das auch wie Kaugummi, wenn du den Anime guckst. Aber tatsächlich wird es mittlerweile so gemacht, weil in Japan gibt's ja sogenannte Seasons, also oder beziehungsweise Season-Animes. Das heißt, du hast eine für jede Jahreszeit gibt's quasi eigens produzierte Serien. Und mittlerweile ist es halt so, dass zum Beispiel größere Shonen-Animes, also die quasi für junge erwachsene Männer gemacht sind, dass die dann quasi den Manga-Fortschritt dann in ein paar gut gestreckten in quasi einem guten Pacing halt nacherzählen, die Manga-Kapitel, aber dann natürlich auch wieder sich ein Jahr Zeit lassen, um dann die nächsten Folgen zu produzieren und dem Manga dann auch ein bisschen Vorsprung zu verschaffen.
Und was lesen junge erwachsene Frauen?
Meistens das Gleiche in westlichen. Ich meine, es gibt natürlich auch. Also ich weiß, dass es sogenannte, dass Yaoi-Geschichten tatsächlich wohl in Japan ganz beliebt sind. Also wo zwei männliche Charaktere eine Liebesgeschichte vollziehen, nicht pornografisch wohlgemerkt. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten glaube ich auch einfach, dass das relativ gleich ist. Es heißt halt einfach Shonen. Also Shonen heißt, glaube ich, übersetzt auch einfach irgendwie für Jungs oder so. Ja, es ist halt einfach so. Seien wir mal ehrlich, Japan ist nicht das liberalste Land der Welt.
Ja, vielleicht ist das so. Apropos Jahreszeiten übrigens. David, findest du, es ist noch in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, was mit dem Wetter los ist? Ich find's einfach nicht okay. Ich möchte da mal gerade konstruktive Kritik äußern für die Zuständigen. Die hören bestimmt gerade zu. Ich finde das nicht okay, was da passiert.
Ja, gut. Klimawandel ist real, ne? Also
brauchen wir uns. Aber wirklich? Aber ey, ich mag ja warmes Wetter. Ich mag Sonnenschein und so weiter. Und dann habe ich gehört, ja, globale Erwärmung. Ja, geilo, ich mag Erwärmung, ich mag es, wenn es warm ist. Aber nein, was kriege ich für meine globale Erwärmung? Was kriege ich dafür, dass ich absichtlich jahrelang einfach Plastiktüten gekauft und verbrannt habe, in der Hoffnung, das Klima zu erwärmen. Ich kriege nicht geileres, wärmeres Wetter, sondern ich kriege extremeres Wetter in beide Richtungen. Und das ist scheiße, das will keiner. Das ist nicht mehr mein Klimawandel, David.
Danke, Merkel.
Wirklich, danke. Merkel, mach mal was mit dem Wetter jetzt, ey. Boah, heute stürmt es wie bescheuert. Die ganzen letzten Tage ist es arschkalt. Es geht fast wieder Richtung 0 Grad. Dann ist mal wieder ein Tag warm und es sind 20 Grad und ich ziehe mir einen Tanktop an und gehe in Shorts raus. Und dann irgendwie ist es am nächsten Tag aber wieder kalt und dann friert es und dann schneit es nochmal.
Übrigens, Daniel, falls du doch nochmal Blame nochmal lesen möchtest, es gibt tatsächlich eine deutsche Veröffentlichung von 2017 aus, wo das in 8 Bänden quasi, ich glaube auch mit Zusatzgeschichten über die Jahre rausgekommen sind, verpackt in einer Master Edition veröffentlicht wurde. Es schlägt tatsächlich nur ein bisschen, also es sind 400 Seiten Content, die du hast scheinbar pro Band, aber kostet dafür dann auch 28 Euro.
Okay, cool. Hashtag unbezahlte Werbung übrigens. Aber ja, werde ich mal reinschauen. Das würde sich, ich bin ja sehr minimalistisch unterwegs. Ne? Ich habe ganz viele Bücher und so weiter abgegeben und habe wirklich nur noch das Nötigste, also Bücher, die mir wirklich was bedeuten oder die ich noch nicht gelesen habe. Aber ja, vielleicht mache ich dafür mal eine Ausnahme, so als Erinnerung an meine Jugend.
Oder hast du einen E-Book-Reader?
Nee, aber ich habe tatsächlich letztens drüber nachgedacht, weil auf so einem E-Book-Reader müsste man ja ganz normale PDFs auch lesen können, ne?
Wahrscheinlich. Ich habe es noch nie gemacht, aber wahrscheinlich hast du recht, ja.
Ja, weil da würde ich mal, weil viele der Bücher für so Hobbyzeug kann man eben, also für meine Hobbys kann man eben als PDFs auch kaufen. Und das ist dann natürlich super praktisch, wenn man die drauf hat. Deshalb habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, mir hinzuzulegen, ja.
Weil dafür kostet die Kindle-Ausgabe von dem gleichen Buch kostet auch nur 9,99 €.
Okay, na siehst du mal.
Dann hast du aber ja, natürlich keinen schönen Hardcover-Band bei dir rum. Aber du bist ja eh ein minimalistischer Mensch. Von daher interessieren dich solche konsumorientierten High-Tai-Geschichten nicht. Sonderlich viel.
Ich weiß es nicht. Ich bin halt so mit Büchern aufgewachsen. Ne? Das war wirklich, sobald ich irgendwie lesen konnte, was ja dann mit irgendwie Beginn Mitte der Grundschule war, habe ich wirklich Bücher komplett verschlungen. Und es würde echt großen Effort kosten, mich da umzugewöhnen von einem Buch, was ich haptisch in der Hand habe, zu irgendwie einem E-Book-Reader oder so. Aber vielleicht gebe ich der Sache mal eine Chance.
Also, ich meine, es lohnt sich noch nicht so wirklich, weil ich, also pass auf, ich verstehe, dass Menschen bezahlt werden wollen für ihre Arbeit in Bezug auf Lesen und so weiter. Aber wie kann es denn sein, dass teilweise zwischen, ich habe ein festes Buch in der Hand, was von einem Verlag produziert wurde und gedruckt wurde und alles, und ich habe einfach nur eine digitale Datei, wir können da nur 2-3 Euro zwischenlegen, das...
Ja, das ist eine gute Frage. Also klar will ich, dass der Künstler oder Autor oder Autorin da natürlich nicht weniger Geld für bekommt, weil es ein E-Book ist. Was natürlich auch wiederum heißt, dass irgendwie Leute vielleicht ihre Jobs verlieren, nämlich die normalerweise die Bücher, physischen Bücher produzieren so.
Ja, tut mir leid, geh mit der Zukunft, Junge. Aber gut, sprich weiter.
Ja, genau, aber ich stimme dir vollkommen zu. Das müsste ja deutlich billiger sein, weil du ja null Materialkosten hast, du zahlst ja da wirklich nur, in Anführungszeichen nur, noch für die Arbeit des Künstlers oder der Künstlerin.
Ja, und vielleicht noch für die Person, die es, also sofern sie es nicht selber formatiert hat, für die es auch formatiert hat natürlich, damit es
vernünftig und Lektor und so weiter.
Ja, ja, aber im Prinzip, ja, du bezahlst halt keinen großen Verlag dafür, dass du etwas gedruckt wird. Und dann finde ich halt den Preisunterschied nicht groß genug dafür, dass sich E-Books so durchsetzen könnten.
Wobei ich Angst habe, dass das dann im Ende dazu führen wird, dass dann einfach E-Books irgendwann so viel ein bisschen weniger kosten als jetzt ein normales Taschenbuch und dafür dann, wenn du ein physisches Buch haben willst, das viel, viel teurer sein wird, weil halt davon insgesamt weniger produziert werden, wenn halt mehr Leute die Sachen digital lesen.
Ja gut, solange es langfristig zumindest ich sag mal, darauf hinausläuft, dass dass dann quasi das E-Book auch deutlich günstiger wird, dann hätte ich da so gesehen nichts gegen. Aber ich bin natürlich auch ein anderer Mensch, was das angeht. Ich, vielleicht ist das auch noch mal irgendwann anders, wenn ich einem ordentlichen Beruf nachgehe und kein ekelhafter Studentenwichser bin.
Zerstört so ein E-Book-Reader denn weniger meine Augen, als zum Beispiel auf dem Laptop oder auf dem Handy lesen?
Tatsächlich ja, die sind ja darauf ausgelegt, dass das so nah genug Papier emulieren soll, wie nur irgendwie möglich, und das ist tatsächlich auch ein anderes Licht. Also selbst wenn du die, also es gibt natürlich auch welche, die du ohne Rückenlicht kaufen kannst, aber ich finde es ein bisschen dämlich, weil dann hast du genau dasselbe Problem wie im richtigen Buch, dass du irgendwann einfach die Lampe anmachen musst, damit du das noch lesen kannst. Aber im Prinzip, ist deutlich angenehmer zu gucken, und es wird zumindest auch damit geworben, dass es ein anderes Licht ist, was dann auf deine Augen trifft.
Okay. Ja, boah, vielleicht gucke ich mir das mal an, ey. Aber ich weiß nicht, ey. Das ist dieses Gefühl, einfach so ein Buch in der Tasche zu haben, weißt du, und dann ziehst du das Buch raus auf so einer Zugfahrt oder so und liest es. Das ist, weiß ich nicht, das ist zu nostalgisch für mich, glaube ich.
Ja, aber pass auf, das ist halt, für mich war es so einfach, es ist ein meilenweiter Unterschied, ob du das Buch rausholst, dann erstmal die Seite suchen musst, dann irgendwie gucken musst, wie du es ja vernünftig in der Hand legst, als wenn du einfach das Ding rausziehst, quasi den Bildschirm anmachst, du bist sofort auf der Seite, es liegt gut in der Hand, du kannst es einfach schnell wegstecken, und beim Buch ist das nicht unbedingt immer der Fall, je nachdem wie groß oder klobig oder sonst was das ist. Natürlich macht es für dich keinen Unterschied, wenn du es auf der Couch machst oder so. Dann natürlich, dann ist es absolut scheißegal, wie du es zu dir nimmst, aber zumindest so rein für unterwegs finde ich einen E-Book-Reader deutlich angenehmer.
Ja, vielleicht. Liebe Leute da draußen, lasst uns eure Erfahrungen mit E-Books wissen. Schreibt uns, wie sehr ihr uns vermisst habt. Das war die erste Folge nach der, nennen wir es Frühlingspause?
Nach dem Podcast-Lockdown?
Nach dem Poddown. Irgendwie
ja,
sowas.
Ein Popdown war es ja nicht, so wie du es mir am Anfang des Podcasts beschrieben hast.
Ich finde aber Popdown ist trotzdem gut. Ja, das war Counterclockwise Folge 59. Habt eine sehr gute Woche und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Auf Wiedersehen. Empfehlt uns weiter und abschalten. Nicht vergessen, auch wenn das eure App von selber macht, egal. Tschüss.
Das ist nicht schlimm.